Was wir erleben, gerade dieser Tage auch mit der Diskussion um, um die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, dass versucht wird, wieder mehr zu zentralisieren. Aber wir wissen alle nicht zuletzt auch aus der Wirtschaft, dass Zentralisierung, zentrale Wirtschaftssysteme haben nie gut funktioniert, sondern immer die Unternehmerischen, die die Initiativen vor Ort hatten und die Einsichten vor Ort hatten.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Seit über einem Jahr tobt jetzt die Pandemie im Land, doch ein wirksames Krisenmanagement ist nicht in Sicht. Die einen wollen öffnen, die anderen schließen und der Rest diskutiert noch. Manchmal entsteht der Eindruck, Deutschland wolle das Virus zu Tode quatschen. Kein Wunder, beklagen prominente Wirtschaftsvertreter das totale Staatsversagen und verweisen auf die unzähligen Unternehmerschicksale, besonders im Einzelhandel. Das Sterben der Innenstädte kommt da noch obendrauf. Doch vor dem Lockdown sind längst nicht alle gleich. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er ging in eine Waldorfschule, wollte danach ausgerechnet Düsenjägerpilot werden und weiß inzwischen alles über das Psychogramm mancher Deutscher, die beim Hamstern von Toilettenpapier den Rest ihrer Würde verlieren. Christoph Werner erfuhr im Südafrika-Urlaub von seiner Berufung zum CEO der Drogeriemarkette DM, die mit über 3.500 Filialen und 60.000 Mitarbeitern Europas größtes Unternehmen in der Branche ist. Gegründet hat es sein Vater Götz Werner, der auch für den Kampf für das bedingungslose Grundeinkommen steht. Wofür sein Sohn steht, erzählt er uns jetzt. Hallo Herr Werner, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Guten Tag Herr Balzli, schön bei Ihnen zu sein.
Herr Werner, bevor wir uns ins Drogeriegeschäft vertiefen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Lebenstraum verraten, möchte ich Ihnen eine ganz einfache Frage stellen. Ich meine, was bedeutet Ihnen Geld? Sie sind ja in einem wohlhabenden Haushalt aufgewachsen. Was kriegt man für ein Verhältnis zu Geld oder was haben Sie für ein Verhältnis zu Geld?
Also Geld ist ja zunächst mal eine Möglichkeit, um tätig zu werden. Ja, das geht uns ja schon so, wenn wir Einkommen bekommen, dann ist es für uns eine Möglichkeit, zum einen unsere Lebensgrundlage zu gestalten, damit wir dann tätig werden können. Und jetzt ist halt die Frage, über wie viel Ressourcen verfügen Sie, um entsprechend in der Welt dann tätig zu werden. Ne? Das ist bei Investoren natürlich eine Möglichkeit, noch mal mehr zu erreichen, weil beispielsweise andere Initiativen damit auch unterstützt und ermöglicht werden können. Und für Menschen, die über weniger finanzielle Ressourcen verfügen, bedeutet das, dass sie vielleicht weniger als Investoren tätig sein können, aber sich natürlich als Menschen trotzdem noch unheimlich einbringen können, wenn sichergestellt ist, dass für ihr körperliches, also ihr leibliches Wohl gesorgt ist.
Und was bedeutet das für Sie persönlich? Haben Sie irgendeine Leidenschaft, für die Sie unvernünftig viel Geld ausgeben?
Also unvernünftig, Herr Balzli, ist nie eine gute Idee, weil das wird früher oder später zu Problemen führen. Ja, ich glaube, auf mich bezogen habe ich die Fragestellung gehabt, wie jeder andere Mensch auch, unter den gegebenen Voraussetzungen, was sind die Chancen, die ich dadurch habe, um mich in die Welt einzubringen? Und ob mir dann gelingen wird, aus diesen Chancen wirklich etwas zu machen, was dabei geholfen hat, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, werden wir erst beurteilen können, wenn ich meinen letzten Atemzug getan habe.
Das hoffen wir nicht, dass das so bald ist. Aber nochmal zurück, ich meine, das klingt alles sehr bescheiden und es klingt sehr vernünftig. Sie haben keine Leidenschaft für teure Autos oder Ferienhäuser an der Garden Route in Südafrika oder extravagante Schlittenhundexpeditionen zum Nordpol. Alles, was man so kennt von Leuten, die relativ wohlhabend sind, das interessiert Sie überhaupt nicht, oder?
Naja, Herr Balzli, also vielleicht, was man in der Wirtschaftswoche über diese Menschen liest. Aber wenn Sie doch mal schauen, was viele Menschen wirklich machen, auch viele Menschen, die vermögend sind, dann sind die oft relativ bescheiden und bewegen viel. Also denken Sie an so jemand wie Elon Musk zum Beispiel, ne? Oder an Jeff Bezos. Der ja mit dem Vermögen, welches er hat, unheimlich viel bewegt und zwar extrem innovativ. extrem innovativ. Also der verändert die Welt. Da habe ich jetzt nichts von Schlittenhund-Expeditionen gehört.
Gut, das recherchieren wir nochmal, ob Bezos auf der Schlittenhund-Expedition war. Ihr Vater hat mal gesagt, wer viel Geld verdiene, der mache etwas falsch. Wie hat er das gemeint?
Also das wäre jetzt etwas verkürzt wiedergegeben.
Wie ist denn die Long Version?
Naja, mein Vater hat im Prinzip gesagt, so kenne ich zumindest die Aussage von ihm, ist, dass die Frage ist nicht, wie viel jemand verdient, sondern was er damit macht. Das ist die Frage. Also die Frage ist ja immer, was hast denn du aus deinen Möglichkeiten gemacht, die du bekommen hast? Ja, und die Frage eines Tages vielleicht, die uns auch mal gestellt werden wird, wird sein, was hast du mit dem gemacht, mit dem Potenzial, welches dir gegeben worden ist? Und das ist natürlich in vielen Dimensionen. Ne? Das ist im Hinblick auf die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, die man hatte. Vielleicht auch auf das Umfeld, in welches man geboren worden ist. Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und so habe ich auch die Aussage meines Vaters im Gesamtzusammenhang verstanden.
Ihr Vater ist ja Anthroposoph. Sie sind in eine Waldorfschule gegangen. Der geistige Vater Rudolf Steiner ist ja gegen den Handel mit Geld und gegen Spekulation. Geld ist, zitiere, ein Fließmittel. Inwiefern hat sie diese Lehre eigentlich geprägt?
Naja, jetzt muss man sagen, Rudolf Steiner ist jetzt ja kein Zeitgenosse mehr, ne? Sondern er ist ja 1925 verstorben. Und die Aussagen, die er da getroffen hat, muss man natürlich auch im Kontext der Zeit von damals sehen. Ne? Und er hat auch zu wirtschaftlichen Fragestellungen sich geäußert und zu vielen anderen Themen auch. Ich würde ihn jetzt nicht als meinen geistigen Vater bezeichnen. Ne? Das ist richtig, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen. Aber eine Waldorfschule ist ja keine Schule, wo Anthroposophie vermittelt wird, sondern das ist eine Schule, die sich zum Ziel setzt, den Menschen dabei zu unterstützen, sich zu einem freien Wesen entwickeln zu können, welches dann freie Entscheidungen trifft. Baut dabei allerdings auf die Menschenkenntnis der Anthroposophie auf.
Ich möchte nochmal bei Steiner bleiben. Der spricht ja von Leihgeld, mit dem man auch sozial sinnvolle Projekte fördern kann. Was muss ich mir vorstellen? Wie legen Sie Ihr privates Geld an?
Naja, nochmal zu der Aussage, die Sie gerade machen. Also in seinem sogenannten nationalökonomischen Kurs spricht er über die Grundgesetzmäßigkeiten, die man in der Wirtschaft auch betrachten kann. Und in dem Zusammenhang spricht er natürlich auch über Geld, weil Geld ist ja ein ganz wichtiges Element auch unserer Wirtschaft. Sonst wären wir ja weiter noch in einer Tauschwirtschaft, was ja rein physisch sehr, sehr schwierig wäre. Also wenn Sie sozusagen Ihre Zeitung verkaufen wollten, ne, und würden dafür eben Naturalien bekommen, ne, dann hätten sie, glaube ich, bei der Wirtschaftswoche ein Problem. Ne? Deswegen gibt's ja Geld. Ne? Und auf was er versucht aufmerksam zu machen, ist, dass es eben unterschiedliche Eigenschaften und damit auch Qualitäten des Geldes gibt. Ne? Und da spricht er von dem Tauschgeld auf der einen Seite, spricht er von dem Leihgeld und da spricht er von dem Schenkgeld. Ne? Und versucht daran deutlich zu machen, dass je nachdem, wie Geld eben wirkt oder verwendet wird, dass es Auswirkungen hat auf das, was dadurch ermöglicht wird. Das ist so der Gesichtspunkt, den er hat. Und einen, den er dabei eben auch immer wieder hervorhebt, ist, dass er sagt, es ist wichtig, dass das Geld zirkuliert, ne? Dass das Geld immer wieder Möglichkeiten schafft. Ne? Das ist jetzt gar nicht so weit weg von der Volkswirtschaftslehre, ne? So wie sie auch in Teilen gelehrt wird. Letzten Endes ist Geld halt immer eine Ermöglichung von Initiative.
Und wie muss ich mir das bei Ihnen vorstellen? Was machen Sie mit Ihrem privaten Geld? Wie legen Sie das an? Kaufen Sie ganz normal einen ETF, wie das viele machen? Oder haben Sie konkrete Projekte, die Sie auch privat fördern? Also jetzt nicht von der Firma aus, sondern mit Ihrem privaten Geld?
Ja, Herr Balzer, Sie haben es schon richtig gesagt, das ist das private Geld, ne? Und genau. So will ich das auch halten.
Okay, schade. Jetzt habe ich doch gedacht, ich erfahre hier noch ein bisschen mehr von Ihnen. Was würden Sie eigentlich sagen, wenn wir gerade bei Geld sind? Bei Geld ist dann die Frage nach der Gerechtigkeit ist dann auch nahe. Haben Sie das Gefühl, wir leben in einer ungerechten Welt, in der die Kluft zwischen Arm und Reich zu groß geworden ist?
Ja, also ich würde mich der Fragestellung anders annähern, Herr Balzli. Die Frage ist ja, leben wir in einer Gesellschaft, welche es den Menschen ermöglicht, ihre Lebensziele zu verwirklichen? Das ist doch die eigentliche Fragestellung. Also ist die Gesellschaft eine, in der wir, die wir gestalten, gemeinsam auch, ne, durch die demokratischen Prozesse, die wir haben, der liberalen Demokratie, jetzt beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland, ist die so, dass sie gute Voraussetzungen schafft, damit Menschen ihr Lebensglück finden können? Und da gibt es natürlich viele Unzulänglichkeiten, das ist ganz klar. Ne? Aber es ist ein permanentes Bemühen darum. Es gibt immer wieder Diskussionen, wie das am besten gelingen kann. Gerade jetzt zu Zeiten von Corona natürlich auch ganz, ganz wesentliche Diskussionen, die da geführt werden. Ne? Wo sind die Freiheitsrechte des Einzelnen? Wo müssen die begrenzt werden? Wo dürfen die begrenzt werden? Und das, ich glaube, das sind die entscheidenden Fragen, die wir in der Gesellschaft haben. Wie sich das dann letzten Endes finanziell dann wieder niederschlägt, ist dann eine Folge davon.
Aber für Selbstverwirklichung brauche ich ein Mindestmaß an Mittel, oder? Also das ist, glaube ich, schon...
Das ist richtig. Also Sie müssen auf also in einer arbeitsteiligen Wirtschaft natürlich, wo wir unsere Kleider nicht selbst herstellen und wo wir auch unsere Nahrung nicht selbst kultivieren in unserem Garten, ist es natürlich richtig, dass ich finanzielle Mittel brauche, um mir diese Güter erwerben zu können. Das ist richtig, ne? Solange man noch im Elternhaus wohnt, ne, sorgen da die Eltern dafür. Wenn man dann eigenes Einkommen bezieht, ne, dann sorgen andere Menschen dafür, dass ich diese Güter auch tatsächlich erwerben kann. Weil wir wissen ja, Geld ist nichts wert, wenn da kein realwirtschaftlicher Gegenwert für vorhanden ist. Hat man ja beispielsweise in der DDR sehr gut sehen können. Das Geld war nicht das Problem, aber die Kaufkraft war das Problem, welche das Geld dann tatsächlich hatte. Also wir müssen immer schauen, dass wir in unserer Gesellschaft auch die Güter und Dienstleistungen tatsächlich hervorbringen, die dann auch für Menschen zu erwerben sind. Und da kann man jetzt sagen, im Großen und Ganzen ist es so, dass nicht zuletzt auch durch die Grundsicherung, die wir in Deutschland haben, es doch so ist, dass wir in der Lage sind, zumindest die minimalen Bedürfnisse, die ein Mensch hat, auch in Deutschland decken zu können und damit auch tätig werden zu können.
Genau, minimal ist das richtige Wort. Ja, aber meine Kluft zwischen Arm und Reich, da geht es natürlich teilweise nicht nur um Minimalbedürfnisse. Ich meine, Sie könnten ja den guten Anfang machen und Ihren Angestellten noch höhere Gehälter zahlen, oder? Ich meine, Sie als Unternehmer haben es ja teilweise in der Hand, wie gut es den Leuten geht. Wie weit geht man
auf
da bei DM?
Auf jeden Fall kann ich Sie nur auffordern, Herr Balzli, kaufen Sie möglichst viel bei DM Drogeriemarkt. Ne?
Das heißt, wenn ich mehr kaufe, verdienen Ihre Angestellten mehr.
Ja, muss ja so sein, ne? Weil die Wertschöpfung kommt ja aus den Umsätzen, die ich tätige und aus den Preisen für die Fremdleistungen, die ich aufwenden muss. Ne? Und das, was dann erwirtschaftet wird, ist dann das, woraus die Einkommen gezahlt werden können und aus denen die Investitionen gezahlt werden können und aus denen auch die Finanzierung bezahlt werden kann.
Also Sie glauben, das Gehaltsniveau bei DM ist auch. Genau, Sie glauben, das Gehaltsniveau bei DM ist hoch genug.
Naja, ich würde mal sagen, es ist zumindest so, dass viele Menschen bei uns tätig sind, sich viele Menschen bei uns bewerben und Menschen natürlich auch frei sind, das Unternehmen wieder zu verlassen.
Unterstützen Sie eigentlich die Forderung Ihres Vaters nach einem bedingungslosen Grundeinkommen? Sind Sie da auch so ein glühender Verfechter dieser Idee?
Naja, also ich glaube, dass es ein Ansatz ist, um daran zu arbeiten, die Voraussetzungen zu schaffen, damit möglichst viel Initiative sich einbringen kann. Und es wird ja relativ kontrovers diskutiert. Im Moment lebe ich so ein bisschen weniger in der öffentlichen Diskussion. Aber die eigentliche Frage ist ja, was sind denn die optimalen Voraussetzungen, damit menschliche Initiative sich einbringen kann und damit die Möglichkeiten, dass die Menschen ihr Lebensglück, ihr individuelles Lebensglück finden können, möglichst gegeben sind. Und da ist eben die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens einer der Ansätze, um daran mitzuwirken. Und es ist ja relativ konkret auch ausformuliert, was das bedeutet im Hinblick auf die Art, wie das gemacht werden könnte, was das in den Biografien der Menschen für Veränderungen mit sich bringen könnte und auch wie da ein Finanzierungsmodell aussehen könnte. Darüber hat mein Vater auch Bücher geschrieben, die sind auch weiterhin erhältlich. Also jeder, der sich dafür interessiert, kann da im Einzelnen nachschauen. Und ich meine, was man ja sieht, gerade in der Start-up-Branche, ne, ist, dass man da sehen kann, da gibt es viele Menschen, die begeben sich ins Risiko und die bekommen von anderen Menschen, jetzt Investoren in der Regel, Kapital anvertraut, Wobei nicht sicher ist, ob dieses Kapital auch tatsächlich mit einer hohen Verzinsung wieder zurückfließen wird.
Das stimmt, aber also das ist ja nicht bedingungslos. Das ist ja nicht bedingungslos, das Geld, das die kriegen, oder?
Naja, ich würde mal bedingungslos vielleicht in dem Sinne, als es nicht garantiert ist, dass das Geld zurückkommen wird. Das ist so ähnlich, Herr Balzlich, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, wenn Sie in die Ausbildung Ihrer Kinder investieren. Wir sagen immer, wir investieren da rein. In Wirklichkeit schenken wir Ihnen ja das Geld, damit Sie eine Ausbildung machen können. Ob das dann tatsächlich dazu führen wird, dass Ihre Kinder auch in der Lage sein werden, beispielsweise ihre Renten einzuzahlen, damit die Renten Ihnen wieder ausgezahlt werden kann, ne? Das wissen Sie nicht. Ne? Das ist ein Zutrauen jetzt letzten Endes, was Sie denen geben, in das menschliche Potenzial Ihrer Kinder. Ne? Und das ist so die Idee auch beim bedingungslosen Grundeinkommen, ne? dass der Mensch in seinem Potenzial ein ergebnisoffenes Entwicklungswesen ist, welches auch tatsächlich, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, sich entfalten kann und über sich hinaus wachsen kann. Und ich finde gerade nochmal, wenn man in die Startup-Szene schaut, ist es erstaunlich, was da zum Teil auch tatsächlich an Neuem in die Welt kommt.
Das stimmt, gut. Aber wie gesagt, die Startup-Szene, die hoffen natürlich, dass es eines Tages dann doch funktioniert und man so richtig durch die Decke geht. Kritiker des bedingungslosen Grundeinkommens sagen ja auch, das erlahmt so ein bisschen das Anreizsystem, der Mensch kann damit nicht umgehen, die Motivation erlahmt. Ist das ein negatives Menschenbild, das die einfach haben?
Na, wir überprüfen es doch mal, Herr Balzli. Wie ist denn das bei Ihnen? Was führt dazu, dass Sie morgens aufstehen und um 9 Uhr schon ein Interview mit mir führen?
Weil ich total...
Wie viel bekommen Sie für das Interview heute?
Wie viel bekomme ich für das Interview? Oh, das kann ich jetzt nicht so ausrechnen. Aber warum ich aufgestanden bin, weil ich es natürlich total spannend finde, mit Ihnen einen Podcast zu führen über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, ja.
Also ich würde mal sagen, interessant ist ja für Sie, war jetzt zumindest das nicht der finanzielle Anreiz, der dazu geführt hat, dass Sie sich heute Morgen mit mir beschäftigen.
Nicht nur. Ich muss natürlich auch meine Brötchen verdienen, weil mein Kind will ja irgendwann auch eine tolle Ausbildung haben. Also das sind schon beide Komponenten vorhanden, oder?
Ja, richtig. Aber Sie können jetzt das Gespräch, welches wir führen, nicht taxieren im Hinblick auf Ihr Einkommen, oder?
Das ist schwierig, ja. Das ist richtig. Das ist richtig.
Also dann ist es vielleicht so, Herr Balzli, dass Sie das Interview deswegen mit mir führen können, weil Sie ein Einkommen beziehen von der Wirtschaftswoche?
Auch, genau. Ja, klar.
Also dann bedeutet es, dass das Interview, welches Sie führen, eigentlich nicht bepreist wird und durch das Einkommen, welches Sie erhalten, erst die Voraussetzung geschaffen wurde, dass Sie das Interview führen können. Da sind wir jetzt genau an dem Punkt des bedingungslosen Grundeinkommens.
Ja, das ist richtig. Aber Sie reden ja mit mir. Andere Menschen handeln ja anders und haben andere Motivationen. Also glauben Sie denn, dass diese Kritiker teilweise recht haben, dass wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, dass sie keine Motivation mehr haben, eine Stelle zu finden oder sowas? Mhm. Oder ist es, wie gesagt, ein negatives Menschenbild?
Aber jetzt wäre natürlich die Frage, wenn wir von den anderen sprechen, sprechen wir natürlich auch von Ihnen. Und da sprechen wir auch von mir. Und das Interessante ist ja gerade bei der Frage, die Sie gestellt haben, ist, dass wenn man mit Menschen spricht, also deswegen Ihre Reaktion ist nicht untypisch, ne? Weil die Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, habe ich auch schon anderen Menschen gestellt. Wir gehen immer davon aus, dass wir natürlich intrinsisch motiviert sind, wir selbst, ne?
Ja.
Aber den anderen unterstellen wir, dass sie nur extrinsisch motiviert werden können.
Stimmt, aber das würde ich mir nicht unterstellen.
Das ist echt verblüffend.
Ja, das ist schon richtig. Aber so weit würde ich nicht gehen. Ich sehe natürlich auch bei mir die beiden Elemente. Das ist ja völlig klar. Mir geht es ja nur um eine Tendenz von dem her. Aber ich sehe schon, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen beim bedingungslosen Grundeinkommen. Auch aus der Sicht der Kritiker, jetzt nicht aus meiner Sicht, aber was eine gewisse Kritik an dem Prinzip ist. Gewisse Leute sagen ja, das bedingungslose Grundeinkommen würden viele Unternehmen nur deshalb propagieren, weil sie schon voraussehen, dass es in verschiedensten Industrien Automatisierungsopfer gibt und dann kann man das so ein bisschen an die Gesellschaft abschieben, wenn es dann ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Oder die Diskussion wurde auch zum Beispiel von Joe Käse geführt. Der Siemens-Chef hat sich dann auch eingesetzt für dieses Grundeinkommen, dass das eine gute Sache sei. Und dann hieß es gleich, ja, kein Wunder, will das die Großindustrie, weil der Roboter wird alles wegrationalisieren und dann braucht man halt dieses Grundeinkommen. Was sagen Sie zu dieser Sicht der Dinge?
Ja, also das ist ja sehr umstritten, ne? Es gibt in der Tat Menschen, die sagen voraus, dass aufgrund der zunehmenden Produktivitätssteigerung, die wir haben und der gleichzeitig beispielsweise in einer entwickelten Volkswirtschaft wie in Deutschland bereits bestehenden guten Güterversorgung der Menschen, dass wir künftig weniger Arbeitsstunden brauchen, um die Güter und Dienstleistungen zu erstellen, die wir in einer Volkswirtschaft brauchen. Und dass deswegen es weniger Betätigungsfelder geben wird. Ne? Und da kommt dann diese Argumentation, die Sie jetzt gerade angeführt haben, zum Tragen. Es gibt aber auch ganz andere Meinungen dazu. Die gehen davon aus, dass sie sagen, die Initiativkraft und die Ideenfähigkeit der Menschen ist prinzipiell unerschöpflich und es wird immer wieder Betätigungsmöglichkeiten geben, gerade auch nicht zuletzt im Sozialen, wo es ja auch einige Missstände gibt, wenn wir jetzt gerade mal an das Gesundheitswesen denken, ne? Aber auch an die ganze Frage von Bildung oder wenn wir an die Frage von Rahmenbedingungen für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern denken, also Pflegeheime und so weiter, dass es da noch unheimlich viele Dinge gibt, wo Menschen tätig werden können und dass deswegen uns die Arbeit nicht ausgehen wird. Also da gibt es unterschiedliche Gesichtspunkte zu. Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es dann eigentlich eher eine Frage des Verteilungsproblems. Ne? Nämlich wenn es so ist, dass wir Güter und Dienstleistungen in Hülle und Fülle, also die physischen sozusagen, die wir brauchen, um leben zu können, wenn wir die tatsächlich zunehmend produktiv auch erschaffen können, dann ist ja die große Frage, wie schaffen wir es denn, dass auch der Zugang zu diesen Gütern und Dienstleistungen möglich sein wird, wenn gleichzeitig weniger Menschen gebraucht werden, um diese Güter und Dienstleistungen zu erstellen. Also sonst haben wir ja das Problem, dass wir Güter in Hülle und Fülle haben, aber wir haben keine Menschen, die sich leisten können, diese Güter und Dienstleistungen auch tatsächlich zu kaufen. Und dann hätten wir natürlich ein Problem. Insofern ist es eine sehr, sehr spannende Diskussion, die da geführt werden kann. Und mein Vater hat auch immer gesagt in den Vorträgen, die er hatte, es ist gar nicht sein Ziel, jetzt die Menschen vom bedingungslosen Grundeinkommen zu überzeugen, sondern es geht vor allem darum, die Diskussion mal darüber in Gang zu bringen, dass sich jeder mal fragt, wie wäre denn mein Leben verlaufen, wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt hätte und mir dann die Frage gestellt hätte, was willst du denn wirklich in deinem Leben, was möchtest du daraus machen? Und nicht unter den scheinbaren Sachzwängen Entscheidungen getroffen zu haben, die er dann im Laufe seines Lebens im Rückblick dann bedauert und sagt, hätte ich damals doch nur, dann wäre es ganz anders geworden. Mhm. Im Übrigen vielleicht auch noch zu der Aussage, die Sie vom Joe Keser vorhin angeführt haben, die ich jetzt selbst so nicht kenne, ist ja die Frage grundsätzlich auch in Unternehmen, ne? Was ist denn die Aufgabe von Unternehmen? Ist die Aufgabe von Unternehmen, möglichst viele Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen? Oder ist die Aufgabe von Unternehmen, Güter und Dienstleistungen herzustellen, die von den Menschen gewollt werden? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Gesichtspunkte zu. Ne? Es gab Wahlplakate, da heißt es Arbeitsplätze sichern. Aber worum es doch eigentlich geht, ist, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen ihr Lebensglück finden können. Und wenn ich jetzt als Unternehmen tätig bin oder auch als Unternehmer tätig bin, habe ich ja den Blick natürlich auf die Kunden und frage mich, was möchten denn die Kunden haben? Was kann ich denn den Kunden anbieten? Und dann frage ich mich, wie kann es gelingen, aus der Arbeitsgemeinschaft heraus diese Güter und Dienstleistungen auch tatsächlich so zu erstellen, dass Kunden sich immer wieder dafür entscheiden, es auch bei mir zu kaufen. Und dafür biete ich natürlich Arbeitsplätze an. Und ich habe ein großes Interesse daran, das so zu machen, dass möglichst die besten Menschen, die initiativsten Menschen, die kundenorientiertesten Menschen sich bei mir bewerben und dann auch bei mir mitarbeiten. Ja, und dann bieten wir, dann bietet die Wirtschaft auch Arbeitsplätze an. Aber es andersrum funktioniert es nicht. Ne? Das haben wir auch in der DDR gut beobachten können.
Absolut, das ist ein gutes Stichwort. Wir hatten es ja gerade von den Automatisierungsopfern und Stellen an sich sind noch kein Wert bei einem Unternehmen. Wie muss ich mir das eigentlich, wenn wir jetzt auf die DM-Geschäfte kommen, auf Ihr konkretes Geschäft kommen, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, wie sich Ihr Geschäft in dem Bereich weiterentwickeln wird? Können wir eigentlich davon ausgehen, dass es bald erste Roboterfilialen bei DM gibt, dass die Automatisierung so weit fortschreitet, dass es eigentlich ohne Personal geht in den Filialen?
Ach, das wird man sehen. Ne? Also Automaten gibt es ja heute schon, ne? Wenn Sie von Roboterfilialen sprechen. Ne? Das ist ja im Prinzip ein Automat. Ne? die ich würde mal es ein bisschen breiter fassen, Herr Balzli. Also die zunächst mal ist es so, dass es Einzelhandel immer geben wird, weil Menschen brauchen Zugang zu Waren, auch zu Drogeriewaren. Ja, und jetzt ist ja die Frage, wie findet die Ware ihren Weg zu den Kunden? Und da ist ja ein Handelsunternehmen, ist da ein Mittler, ne, zwischen Hersteller und Konsument. Und zwar in dem, das lernt jeder im Studium, ne, also dass da mehrere Funktionen des Handels gibt, ne. Das eine ist eben, dass man sozusagen die Synchronisierung herstellt, ne, zwischen Produktion und Konsumption. Und das machen wir, indem wir Sortimente zusammenstellen und sie eben dem Kunden so anbieten, dass sie für ihn auch verfügbar werden, dass er also Zugriff drauf hat. Und in der Vergangenheit war das so, dass das über stationäre Geschäfte möglich war. Wir sehen jetzt zunehmend auch Online-Möglichkeiten, also dass sozusagen die Auswahl dem Kunden digital zur Verfügung gestellt wird, in Form von Bildschirmen, ne, oder in Form von auch von Merklisten, die vielleicht automatisch auslösen. Und dann wird es dem Kunden zugestellt, ne, oder wird ihm bereitgestellt irgendwo, dass er es abholen kann. Und die spannende Frage wird sein, was wird der Kunde künftig wollen, wenn es darum geht, dass er sich mit den Gütern versorgt, die er für seinen Lebensunterhalt braucht.
Und das wird. Wie hoch ist der Anteil vom Onlinehandel bei Ihnen inzwischen? Wie hoch ist der Anteil?
Naja, also wir haben eine deutliche Entwicklung gesehen. Den direkten Anteil, den kommunizieren wir so nicht. Aber wir haben natürlich jetzt auch unter den Sonderbedingungen der Pandemie im Onlinehandel, im gesamten Handel eine deutliche Entwicklung gesehen. Und das haben wir auch bei DM wahrgenommen. Aber die Frage wird ja sein, Herr Balzli, wie werden Menschen einkaufen wollen künftig? Ist Einkaufen nur rein transaktional oder ist Einkaufen auch noch etwas, was die Menschen machen, weil sie darin mehr erleben, als nur ein Produkt zu greifen und damit nach Hause zu gehen? Einzelhandel war in der Vergangenheit eine soziale Veranstaltung. Da hat man auch viel Zeit verbracht, sich mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer unterhalten. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, wenn ich mit meiner Mutter früher einkaufen war. Ja, da wurde viel ausgetauscht. Es ist im filialisierten Einzelhandel etwas weniger geworden, etwas weniger persönlich. Aber wenn Sie in Boutiquen gehen, ist es weiterhin so. Ja, und viele Menschen, also deswegen gibt es ja auch den Begriff des Shoppings, ne? Im deutschen Sprachgebrauch des Shoppings. Das ist ja kein Einkaufen in dem Sinne von Abarbeiten einer Einkaufsliste, sondern das ist auch durch den Einzelhandel gehen, sich inspirieren und dann vielleicht das ein oder andere zu kaufen oder auch mehr zu kaufen, als man ursprünglich auf dem Zettel hatte. Das sind alles Möglichkeiten, wie der Einzelhandel sich entwickeln kann. Und wie er sich tatsächlich entwickeln wird, wird davon abhängen, was den Menschen wichtig sein wird.
Ich meine, Amazon testet ja jetzt auch Geisterfilialen, kann man es so nennen. Ich glaube, Sie selbst, DM, hat auch so einen Versuch am Laufen, so ein Forschungsprojekt mit Uni Bremen, glaube ich. Da geht es, glaube ich, auch in diese Richtung, oder?
Was ist die Geisterfiliale von Amazon?
Die Geisterfiliale von Amazon ist einfach, sie haben keinerlei Personal mehr, oder? Die Leute zahlen per Augenerkennung. Es gibt kein Personal mehr in der Filiale. Sie gehen da rein, sie gehen da raus, es wird abgebucht, es gibt kein Personal mehr an der Kasse.
Okay, und wie kommt die Ware ins Regal dort?
Ja, irgendjemand muss sie auffüllen, aber Verkaufspersonal gibt es, also es gibt nicht mehr, an der Kasse gibt es niemanden mehr, oder? Das ist offenbar das Prinzip von diesen Filialen und darum ist es auch meine Frage.
Ja, also wenn ich will es nur verstehen, Herr Balzli, also das heißt, wenn der Kunde sich nicht zurechtfindet, was macht er dann?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in dieser Filiale. Okay. Ich glaube, sie wurde in London eröffnet und es gibt auch in den USA Versuche. Aber es sitzt niemand mehr an der Kasse. Es gibt ja auch hier in Deutschland Versuche oder mit Self-Scanning und diesen Geschichten. Was haben Sie denn das Gefühl? Wo steht man da bei Ihnen? Machen wir mal eine Prognose. 2030. Wie viele Filialen bei Ihnen werden kein Kassenpersonal mehr haben, wo die Leute dann einfach, sie laufen einfach durch, es wird abgebucht. Was glauben Sie?
2030.
2030, gut. Was haben Sie das Gefühl?
Ja, ich beantworte das gerne, aber das mache ich erst, nachdem Sie mir noch ein paar Hinweise gegeben haben. 2030, wie werden die Menschen wohnen? Was werden die Menschen kaufen? Was wird den Menschen wichtig sein? Vielleicht können Sie mir das kurz einordnen und dann gebe ich Ihnen eine Antwort.
Das weiß ich nicht.
Das wissen Sie nicht.
Aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, es ist nicht so weit weg von dem heute. Die Leute haben immer das Gefühl, in 9 Jahren ist dann die Welt ganz, ganz anders. Das glaube ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass Sie bei DM sicher eine Vorstellung davon haben, wie Sie Ihr Filialnetz weiterentwickeln werden und wie Sie das technologisch fortentwickeln.
Ja, Herr Balzli, Sie sind jetzt in großer Verantwortung für die Wirtschaftswoche. Sie sind Redakteur, Sie sind nah an der Wirtschaft, nah an den Menschen.
Ja, ja.
Und Sie können mir nicht sagen, wie die Menschen in 2030 sein werden. Wenn wir als DM kundenorientiert sein wollen und nicht mal Sie können mir sagen, wie die Menschen 2030 sein werden, wie kann ich Ihnen dann sagen, wie DM aussehen wird in 2030?
Aber ich kann Ihnen sagen, was die Wirtschaftswoche finisht. Ja, nein, überhaupt nicht. Nein, die Wirtschaftswoche kann ich Ihnen sagen, wie sich die Wirtschaftswoche weiterentwickelt, oder? Auf was wir setzen. Sie werden natürlich das Printgeschäft jetzt nicht mehr forcieren, oder? Sie werden natürlich digitale Produkte forcieren. Sie werden in diese Entwicklung gehen, weil Sie die Leute sehen, wo konsumieren Sie, wie konsumieren Sie Informationen. Das ändert sich und da sieht man einen Trend. Und darum ist natürlich die Frage bei Ihnen, ob Sie die Filialen so lassen, wie sie heute sind, oder ob Sie sich sagen, nein, wir werden die Technologie da sicher auch sehr proaktiv einsetzen, das ist eigentlich die Frage, oder? Also,
ach so, ja, na gut, das ist ja selbstverständlich, ne? dass Technologie verwendet wird, um das Kundenerlebnis immer besser zu machen und den Einkauf immer leichter und kundenorientierter zu machen. Und da ist Technologie natürlich unheimlich wichtig. Aber jetzt, wie viele Filialen das sein werden, wie das im Einzelnen aussehen wird, das lässt sich heute sehr, 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 sehr schwer sagen. Zumal in einer VUCA-Welt, in der wir ja wirklich mittlerweile angekommen sind, ist ja extrem schwierig, es Prognosen zu machen. Also wird es darum gehen, dass wir natürlich extrem an der Technologie auch arbeiten, damit wir dann in der Lage sind, schnell zu skalieren, wenn wir sehen, was Kunden wirklich wollen. Also Herr Balzli, wenn Sie mal jetzt nochmal, sagen wir mal, 15 Monate zurückgehen, da hat von Corona keiner gesprochen, da waren die Gewohnheiten der Kunden noch ganz anders. Und dann ist, man muss sagen, über Nacht fast kann man sagen, oder innerhalb von wenigen Wochen ist dann Corona über uns in Deutschland hereingebrochen mit den ganzen praktischen Auswirkungen, die das gehabt hat. Und im März 20 ging das ja los. Und da ging es dann darum zu sagen, das Kundenverhalten verändert sich jetzt und wie können wir dann möglichst schnell darauf reagieren, indem wir beispielsweise im Sinne von Omnichannel Retailing jetzt schnell die unterschiedlichen Möglichkeiten für den Kunden, sich mit Drogeriewaren zu versorgen, bei DM ihm ermöglichen. Also beispielsweise auch durch Click and Collect, eine Expressabholung im DM-Markt innerhalb kürzester Zeit. Oder indem wir jetzt gesehen haben, es gibt viele Menschen, die wollen sich testen lassen, um in der Corona-Pandemie auch eine aktive Rolle spielen zu können bei der Pandemiebekämpfung. Deswegen die Corona-Schnelltestzentren bei DM, die wir seit 17. März ausrollen. Das ist kundenorientierter Einzelhandel.
Bleiben wir nochmal bei den Prognosen. Ich stelle Ihnen noch eine andere Prognosefrage, die ist vielleicht einfacher zu beantworten. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind Sie ungefähr heute in 12 Ländern aktiv in Europa. Und zuletzt sind Sie, glaube ich, 2017 in Italien eingestiegen. Wird denn diese Expansion weitergehen bei DM? Oder hat man seine Größe erreicht?
Ja, was wäre die optimale Größe Ihrer Meinung nach?
Aber die Frage ist, haben Sie noch weiße Flecken, wo Sie sagen, da muss DM noch rein, in dieses Land muss DM noch rein? Oder würden Sie sagen, da ergibt sich derzeit keine Möglichkeit?
Na, müssen ist immer schlecht, Herr Balzli. Ne? Sie müssen Ideen haben, wenn Sie was machen. Und dann müssen Sie schauen, ob es ankommt. Ne? Und ich sage immer bei DM, wir müssen darauf achten, dass wir auf Stärke setzen, nicht auf Größe. Wenn wir auf Stärke setzen, dann werden wir gut sein und es werden sich viele Menschen für uns immer wieder entscheiden. Und zwar sowohl Kunden als auch Mitarbeiter, als auch Industriepartner, die Waren über uns verkaufen. Also das muss das Ziel sein. Und dann müssen wir schauen, was es für Initiativen gibt. Und damit ist, weil die Zukunft auch offen ist, natürlich nichts ausgeschlossen. Aber gerade dieser quantitative Gesichtspunkt, den Sie gerade angesprochen haben, den möchte ich eigentlich nicht forcieren. Ne? Der ist Folge von Stärke. Und die Folge von Stärke ist natürlich Veränderungsfähigkeit, nah am Kunden zu bleiben, um relevant zu bleiben.
Wenn Sie in 12 Ländern tätig sind, gibt es eigentlich kulturelle Unterschiede beim Einkauf? Wo Sie immer wieder feststellen, in diesem Land kaufen Sie ganz anders ein als im anderen. Sind die Unterschiede groß? Oder?
Ja klar, also Handel ist ja eine kulturelle Veranstaltung. Das heißt, das ist immer vor dem Hintergrund der der Werte auch oder der Gewohnheiten, die es in den einzelnen Ländern gibt. Und das ist natürlich auch in dem Verbreitungsgebiet von DM Drogeriemarkt so. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie geht man damit um, ne? Und damit unsere Erkenntnis ist, dass es halt wichtig ist, dass viele Entscheidungen in der Peripherie sind, also möglichst nah bei den Kunden und möglichst wenig zentralisiert werden. Und es ist ja auch interessant, Herr Balzli, wenn Sie mal schauen, viele Einzelhandelsunternehmen, die extrem expandiert haben in andere Länder, dass viele von denen nach einigen Jahren dann den Rückzug wieder angetreten haben, weil es nicht gelungen ist, in allen Ländern wirklich exzellent zu sein und offen dann auch die Kernmärkte vernachlässigt wurden.
Ist denn Hamstern in der Corona-Krise, haben da alle das Toilettenpapier gehamstert oder nur die Deutschen?
Also das war in Deutschland schon ausgeprägter. In anderen allerdings war das dann in etwas abgeschwächter Form auch der Fall. Ich meine, es war ja in der Situation, muss man es im Kontext sehen, ne? Es war ja eine Situation, die als bedrohlich erlebt wurde. Jetzt in Deutschland war es ja so, wir waren ja nicht das erste Land, welches dann, wo Corona-Maßnahmen ergriffen wurden, sondern in anderen Ländern war das bereits geschehen. Und deswegen hat dann natürlich auch, haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland geschaut, was da auf sie zukommen könnte. Auch in der Presse wurde ja darüber berichtet. Deswegen eine gewisse Bedrohlichkeit. Und dann haben die Menschen natürlich versucht, sich zu bevorraten mit Dingen, welche es ihnen ermöglicht, möglichst unabhängig zu sein und dadurch durch diese unsicheren Zeiten zu kommen. Und wir sind natürlich im Handel auch sehr darauf aus, gerade der deutsche Handel, extrem effizient zu arbeiten. Das heißt, dieses Just-in-Time in der Logistikkette führt natürlich dazu, dass wenn es zu sprunghaften Veränderungen in der Nachfrage kommt, dass dann die Logistikkette nicht sofort reagieren kann, dass es also zu Lieferabrissen kommt. Und deswegen, als dann eine ausreichende Anzahl von Menschen für sich entschieden hat, Vorrat anzulegen, hat es natürlich dazu geführt, dass die anderen Menschen, die eingekauft haben, gesehen haben, dass plötzlich die Regale sich leeren. Und das jetzt in dem Kontext der Berichterstattung und der Sorgen über das, was kommen könnte, hat natürlich dazu geführt, dass es dann wie eine Bestätigung war, da passiert ja wirklich was. Also haben noch mehr Menschen ihr Verhalten verändert und haben deswegen Vorrat angelegt. Und dann hatten sie im Prinzip wie ein Teufelskreis, ne? Also die Menschen haben sich bedroht gefühlt, haben sich entsprechend verhalten und andere haben sich dadurch dann auch bedroht gefühlt und hatten die Sorge, dass es vielleicht nicht ausreichen könnte. Und das hat dazu geführt, dass es eben zu dieser Bevorratung gekommen ist. Das hat sich allerdings ja dann auch wieder eingepegelt, weil irgendwann ist ja auch gut mit Vorrat, ne? Also dann hat man, also das ist ja ein vorgezogener Konsum, ne? Das ist ja kein Mehrkonsum in dem Sinne.
Irgendwann ist der Keller voll. Richtig. Mit den Toilettenrollen. Ja, ja, genau. Ja. Sind denn auch alle, wenn Sie nochmal zum Ländervergleich, wenn wir nochmal zum Ländervergleich kommen, es gab ja dann auch sehr unschöne Szenen, oder, in diesen Filialen. Also da wurden ja teilweise Verkäufer und Verkäuferinnen also richtig gehend, also verbal attackiert. War das jetzt auch nur ein deutsches Phänomen oder hat man das auch überall erlebt, dass die Leute zu aggressiv wurden und ihre Kinderstube vergessen haben?
Ja gut, ich meine, das ist ja bekannt, wenn Menschen in Panik geraten, verhalten sie sich manchmal sehr, sehr reflexhaft, nur weniger reflektiert. Das hat es zu gewissem Maße auch in anderen Ländern gegeben, ne? Wobei in Deutschland wurde da besonders viel auch drüber berichtet.
Ich möchte mal zurückkommen zu ganz am Anfang von Ihrer Karriere. Da haben wir noch überhaupt nicht drüber geredet. Was ich ja von Ihnen gelesen habe, und das müssen Sie mir jetzt mal erklären, das liegt ja auf der Hand, das will man wissen. Wie kommt man eigentlich als Schüler auf die Idee, oder ob das jetzt für einen Waldorfschüler speziell ist, weiß ich nicht, aber wie kommt man auf die Idee, ein Düsenjägerpilot zu werden? Wie sind Sie darauf gekommen?
Ach ja, das kam bei mir eigentlich daher, dass ich ursprünglich Rettungshubschrauberpilot werden wollte. Ja, ich habe hier in Karlsruhe habe ich die rumfliegen sehen. Ne? Wir waren oft in der Schweiz, in den Bergen und da sind auch viele Helikopter unterwegs, ne? Also der Bergrettung auch. Und das hat mich als Kind fasziniert und ich wollte eigentlich dann Rettungshubschrauberpilot werden. Und als ich dann mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, also damals, wir sprechen jetzt von den 80er Jahren, ne? Habe ich dann eben geschaut, wo kommen die eigentlich her? Also wie werden die denn Rettungshubschrauberpilot? Und damals war das so, dass das alles Piloten der Bundeswehr waren davor. Also die waren da ausgebildet worden und sind eben dann zur Deutschen Rettungsflugwacht gegangen oder zum ADAC auch. Und damit habe ich mich dann damit beschäftigt und hatte da eben eine Leidenschaft fürs Fliegen und habe mich dann halt daherkommend dann für Düsenjäger, also für Strahlenjets interessiert, ne? Und das war dann mein Ziel gewesen. Ich habe mir das als relativ aufregend vorgestellt, bis ich dann allerdings auch diese Idee dann weiter verfolgt habe, mich mit Piloten auch unterhalten habe, gerade auch bei der Lufthansa. Damals waren die Cockpit-Türen noch nicht verrammelt, so wie sie heute sind, sondern da konnte man ja reingucken und dann auch mit den Piloten sich unterhalten. Und da habe ich noch sehr gut in Erinnerung, ein Pilot hatte mir dann erzählt, also dass man ist doch sehr, sehr eingeschränkt in den Entscheidungen, die man treffen kann, im Normalfall. Natürlich jetzt nicht im Krisenfall, aber im Normalfall. Und da kam mir dann doch die Frage, ob das ein Weg sein würde, der wirklich mir Freude machen kann, wenn ich dann doch in meinen Entscheidungen, sozusagen in meinen weitergehenden Entscheidungen relativ eingegrenzt bin. Und da ist natürlich in der Wirtschaft ist da ganz anderes möglich. Da kann man sich ganz anders einbringen. Und deswegen habe ich dann meinen Horizont wieder aufgespannt und habe mich dann auch entschieden, erstmal Betriebswirtschaftslehre zu studieren, bevor ich meinen Wehrdienst abgeleistet habe. Bei dem ich dann auch nochmal Gelegenheit hatte zu fliegen auch und hätte auch die Möglichkeit gehabt, hatte da ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu einem Offizier auch, der mir angeboten hatte, sich da für mich einzusetzen, wenn ich den Weg noch gehen wollte. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben schon BWL studiert und für mich war dann schon klar, dass ich einen anderen Weg gehen wolle.
Gut, aber Düsenjet-Pilot klingt natürlich sexier als Drogeriemanager. Trotzdem sind Sie dann bei DM eingestiegen. Was mich wundern nimmt, Sie sind ja eins von 7 Kindern. Wenn ich richtig informiert bin, sind nur Sie bei DM eingestiegen. Warum eigentlich?
Na, da müssten Sie jetzt meine 6 Geschwister fragen, ne? Jeder geht halt seinen Lebensweg und das war jetzt der, für den ich mich erwärmt habe, ne? Und den ich auch wirklich nicht bereue.
Gab es manchmal die Angst vor dem übergroßen Vater bei Ihnen, dass man sich sagt, oh mein Gott, er hat das gegründet, kann ich das überhaupt noch toppen? Will ich in diese großen Fußstapfen treten?
Hm. Ja gut, wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine Eindrücke. Ne? Das ist ein bekannter Spruch. Ne? Die Frage, so die sich doch biografisch stellt, und das war bei Ihnen, Herr Balzli, wahrscheinlich auch nicht anders, ist ja die Frage, finde ich meinen Weg, ne? finde ich meinen Lebenssinn, ne? Dass ich sage, ja, das ist der Weg, hinter dem ich auch stehen kann, für den ich sozusagen niemand anderen verantwortlich machen muss und dann sondern sagen kann, ja, das war mein eigener. Also diese Frage stellt sich jeder, ne? Unabhängig davon, welche Eltern er hat. Ne? Und ich habe eben versucht, meinen Weg zu gehen, bin auch ganz bewusst ins Ausland gegangen. Ne? Also ich habe mein duales Studium hier noch in Deutschland gemacht, bei dem Unternehmen Tegut aus Fulda und war hier auf der dualen Hochschule. Und danach bin ich ins Ausland gegangen, habe lange in Frankreich gelebt, lange in Amerika, habe dann da noch mein MBA gemacht. Und habe damit dann auch das große Glück gehabt, sehr, sehr interessante Menschen zu treffen, ne, von denen ich unheimlich viel lernen konnte. Auch in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich sehr, sehr viel gelernt, worauf ich heute auch noch aufbaue. Und glaube so dann den Weg habe gehen zu können, den ich bisher gegangen bin. Aber es liegt ja hoffentlich noch viel Wegstrecke auch vor mir. Ne? Werden wir mal sehen, wo das noch so hinführt und wie der vor allem aussehen wird.
Bei Ihrer Konkurrenz, bei Rossmann, da gibt's so immer so ein bisschen Konkurrenzverhältnis. Ich habe Dirk Rossmann letzten Herbst hier im Podcast mit ihm gesprochen und hat er mir erzählt, wie sie sich schon so auf dem Tennisplatz, er wurde schon als Jugendlicher auf dem Tennisplatz vom Vater richtig hart rangenommen und es gibt immer so einen Konkurrenzkampf. Gab es das bei Ihnen auch oder war das von vornherein kein Problem?
Na, das habe ich jetzt nicht erlebt. Ne? Das habe ich so nicht erlebt. Aber man lernt natürlich von den Menschen, denen man im Leben begegnet. Ne? Und ich meine, was mein Vater ja mal ausgezeichnet hat, war seine große Energie. Ne? Also sozusagen dranbleiben. Ne? Ne? Beharrlich im Bemühen, bescheiden in der Erfolgserwartung. Und beharrlich im Bemühen heißt aber auch wirklich dranbleiben. Ja, und sich wirklich einbringen. So nach dem Prinzip von Reinhard K. Sprenger, ne, dem Autor von vielen Büchern, unter anderem Mythos Motivation, ne, immer 10 Punkte geben, ne, immer voll dabei sein. Love it, leave it, change it, ne, die 3 Optionen, das sich klar machen. Also das sind schon Werte, die ich natürlich als Heranwachsender erlebt habe und die für mich einsichtig waren und die mich natürlich dann auch geprägt haben.
Wird man denn als Sohn in der Firma dann dauernd verglichen? und nervt das manchmal? So im Stil, ja, das hat aber der Vater anders gemacht. Haben Sie das erlebt oder hat man Sie sofort akzeptiert?
Na, ich würde mal so sagen, Herr Balz, wir werden ja permanent verglichen. Ne? Die Frage ist jetzt, behindert uns das oder also hemmt uns das, ne? oder fördert uns das oder spielt es dann keine Rolle? Ich glaube, was Menschen denken, das wissen wir nicht. Ne? Das finde ich, sollten wir den Menschen auch zugestehen, dass sie denken können, was sie für richtig halten. Entscheidend ist doch, wie man selbst seinen Weg gehen möchte. Und da habe ich immer versucht, aufzubauen auf dem, was ich vorgefunden habe und dann meinen Beitrag zu leisten. Und so bin ich auch durch mein berufliches Leben bisher gegangen und so bin ich auch auf die Aufgabe bei dem Drogeriemarkt zugegangen.
Mhm. Tauschen Sie sich noch aus jetzt im täglichen Geschäft, dass man so ab und zu Themen diskutiert oder ist Ihr Vater da schon zu weit weg vom Operativen?
Ich tausche mich ja mit allen Menschen dazu aus, die bereit sind, sich damit mit mir zu auszutauschen. Ne? Und deswegen selbstverständlich auch mit ihm. Und im Moment auch mit Ihnen. Ne?
Genau. Kommen wir nochmal zurück auf die Corona-Krise. Ich meine, Sie dürfen ja im Lockdown verkaufen. Sie betreiben sogar Testzentren, wie Sie gerade erzählt haben. Viele andere Unternehmen sind ja zum Nichtstun verdammt. Mhm. Der Einzelhandel und die Gastronomie stirbt gerade, oder? Beschleunigt durch den Onlinehandel lässt Corona auch die Innenstädte noch schneller ausbluten und macht sie noch unattraktiver. Sie haben kürzlich mal in einem Interview gesagt, ja, also wenn das so weitergeht, können Sie sich ja vorstellen, dass DM vielleicht hier und da auch nicht mehr präsent ist. Wird das so weit kommen, dass auch DM teilweise in den Cities nicht mehr da ist, weil sie zu unattraktiv werden?
Ja, Balzli, DM Drogeriemarkt, wir versuchen, kundenorientiert zu sein. Das heißt, wir werden immer dort sein, wo die Kunden uns suchen. Und wenn Kunden uns in den Innenstädten suchen, dann werden wir in den Innenstädten sein. Und wenn Kunden uns nicht in den Innenstädten suchen, sondern an anderen Orten, werden wir dort sein. So wie alle anderen Einzelhändler im Übrigen auch. Also Standort ist entscheidend. Ne? Die Veränderung der Innenstädte ist natürlich etwas, was es ja auch schon immer gegeben hat. Also Innenstädte haben sich verändert in relativ großen Zeiträumen, zum Teil dann auch schneller. Und das können wir natürlich jetzt auch in der Corona-Pandemie erleben, ne, dass diese Veränderung nochmal im Moment akzeleriert wird, eben dadurch, dass sich Kundenverhalten im Moment extrem verändert hat, allerdings unter den Rahmenbedingungen der Corona-Verordnung. Die ganz spannende Frage, Herr Balzli, wird sein, wie werden die Kunden sich verhalten, wenn diese Corona-Verordnungen ausgelaufen sind und sozusagen die Möglichkeiten der freien Entscheidung wieder größer sind, als sie im Moment sind. Dann wird sich wirklich zeigen, was in den Innenstädten passieren wird.
Die Politik will ja die Innenstädte retten, aber den Strukturwandel kann sie auch nicht aufhalten. Sie will vieles retten. Mhm. Sie haben ja kürzlich in einem Videocall mit CDU-Chef Armin Laschet teilgenommen. Was haben Sie da eigentlich von ihm gefordert oder was war das Diskussionsthema?
Naja, das war ja die Auftaktveranstaltung der CDU jetzt fürs Wahljahr. Ich glaube, am 30. September war das gewesen. Das war jetzt keine Diskussion mit ihm in dem Sinne, sondern er hat da sein Programm vorgestellt. Und dann waren vier Menschen noch zugeschaltet, mit dem eine kurze Diskussionsrunde war. Wobei bei vier Menschen, ne, und bei nur 30 Minuten, die zur Verfügung standen, war das jetzt nicht die Möglichkeit, da wirklich in die Tiefe reinzugehen. Ja. Insofern.
So ist es.
Sind wir da jetzt nicht wirklich tief eingestiegen, sodass ich mir erlauben könnte, jetzt genau auch sagen zu können, was da sein Ansatz ist oder seine Meinung, die er vertritt.
Wie beurteilen denn Sie das staatliche Krisenmanagement? Der letzten, jetzt im Rückblick, sind Sie auch jemand, der sagt, das Staatsversagen könnte größer nicht sein? Oder was ist Ihre Meinung?
Ja, ich glaube, man muss differenziert draufschauen. Ne? Also auf jeden Fall, was ich erlebe bei den Kontakten, die ich hatte in die Politik und in die Ministerien, ist ein echtes Bemühen, ein großes Bemühen. Aber die Rahmenbedingungen sind natürlich extrem schwer, weil wir oder sozusagen mal in Deutschland schauen wir auf den Staat als jemand, der alle Probleme lösen soll und gehen davon aus auch, dass er unternehmerisch agieren soll jetzt in der Krise. Aber unternehmerisches Agieren ist in den Behörden jetzt eher nicht die prägende Positionierung, sondern da geht es eigentlich um Kontinuität. Und wenn Menschen, die in erster Linie mit Kontinuität beschäftigt sind, plötzlich Krisenmanagement machen sollen, dann ist das natürlich eine echte Herausforderung, weil die Strukturen gar nicht da sind. Das kann man ja in vielen Bereichen erleben, ob es jetzt um die Versorgung der Bevölkerung dann mit Masken ging oder ob es darum geht, Auszahlungen von Corona-Hilfen schnell zu bewilligen und dann auch durchzuführen. Da sind ja die Schwierigkeiten an allen Ecken und Enden zu sehen gewesen. Und deswegen glaube ich, dass wir wirklich differenzieren müssen zwischen den einzelnen Menschen, die da wirklich ihr Bestes versucht haben, und den Strukturen, die wir geschaffen haben in unserem Staat. Und ich glaube, wir müssen anerkennen, dass die Strukturen, die wir geschaffen haben, nicht gut geeignet sind, um in einer VUCA-Welt wirklich erfolgreich zu sein. Und die Fragestellung, die sich jetzt daraus ergibt, ist, was müssen wir machen, um wirklich jetzt voranzukommen? Brauchen wir mehr Zentralisierung oder brauchen wir mehr Regionalisierung, also mehr nach dem subsidiären Prinzip vorzugehen? Was wir erleben, gerade dieser Tage auch, in der Diskussion um die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, dass versucht wird, wieder mehr zu zentralisieren. Aber wir wissen alle, nicht zuletzt auch aus der Wirtschaft, dass Zentralisierung, zentrale Wirtschaftssysteme haben nie gut funktioniert, sondern immer die Unternehmerischen, die Initiativen vor Ort hatten und die Einsichten vor Ort hatten. Deswegen glaube ich, dass es wahrscheinlich im Rückblick auf die Corona-Diskussion eine wirkliche Diskussion geben kann darüber, wie wir uns im Staat organisieren wollen, und zwar in den Ländern, auf Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene, damit der Staat eben wirklich helfen kann, die Chancen und Herausforderungen unserer Zeit besser zu meistern und nicht zu einem Hemmschuh wird mit den entsprechenden Frustrationen bei den Bürgern, was sich im Wahlverhalten dann äußern wird, aber auch, und ich glaube, das ist auch wirklich das immer wieder zu sagen, mit einer massiven Einschränkung der Grundrechte, die wir im Moment in Deutschland haben. Und das haben wir jetzt schon seit einiger Zeit, und ich finde, da müsste viel mehr drüber gesprochen werden. Ich denke auch, worüber viel mehr gesprochen werden müsste, und da ist auch, wenn ich jetzt beispielsweise heute Morgen in die Spiegel Online Schlagzeilen schaue, ne, die ganze Frage von Föderalismus. Ne, ich habe den Eindruck, dass im Moment das Prinzip des Föderalismus in Deutschland sehr, sehr kritisch angeschaut wird. Dabei ist es aus sehr, sehr guten Gründen damals von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes aufgenommen worden, als Ewigkeitsklausel sogar. Und ich finde, eine Diskussion darüber, worin denn die Stärken des Föderalismus liegen, ist etwas, was wirklich Not tut. Und das wird unserem Land gut tun, wenn wir das tun. Und dann können wir vielleicht auch aus der Corona-Krise etwas lernen, was uns helfen wird, für die Zukunft besser aufgestellt zu sein.
Ja, die Föderalismusdebatte treibt ja die Leute immer wieder um. Zentralisierung, glaube ich, hat so einen Reiz, weil es so einfach klingt oder? Ja, man macht es einer, dann ja. Es klingt so einfach, aber es ist eben nicht so einfach. Und wenn dann einer komplett daneben liegt, dann legen ja alle daneben, oder?
Sie haben aber noch, also das ist noch ein zweites Punkt. Problem, Herr Balzi. Das könnte man ja sagen, wenn es den genialen Kanzler oder Kanzlerin oder Präsidenten geben, ne? Könnte man ja sagen, dann wäre das toll. Also dann könnte man ja sogar sagen, eine Autokratie, ne? Oder eine Monarchie wär ein attraktives Modell. Das Problem, was allerdings daran liegt, ist, dass wenn Sie alles auf eine staatliche Gewalt setzen, dann fehlt Ihnen auch die Kompetenz in der Peripherie, die sie ja auch brauchen. Und die Kompetenzen sind wie Muskeln, die müssen permanent trainiert werden. Das heißt, wenn Sie zentralisieren, geht Ihnen auch die periphere Kompetenz verloren. Und deswegen müssen wir uns doch immer fragen, wie müssen wir die Dinge gestalten, damit die Kompetenz vor Ort sein kann. Also wenn ich das mal auf DM-Drogeriemarkt übertragen darf als Filialunternehmen jetzt. Wenn wir alle Entscheidungen zentralisieren würden in Karlsruhe, dann würde das dazu führen, dass die Urteilsfähigkeit der Menschen in den einzelnen DM-Märkten, also der Filialleiterinnen und Filialleiter und der Gebietsverantwortlichen, und dass die gar nicht mehr in der Lage wären, dann auch Entscheidungen wirklich zu treffen, weil sie es einfach auch gar nicht mehr üben würden. Und das ist die Gefahr der Zentralisierungsdebatte, dass wir auch die Kompetenzen verlieren würden, die wir heute in dem föderalen System haben. Und deswegen halte ich das für keine gute Idee. Wir sollten uns eher fragen, was können wir denn tun, damit die Kompetenzen vor Ort weiter gestärkt werden? Und es hat vor allem auch mit Informationen zu tun. dass wir wirklich viel besser werden müssen in Deutschland. Nicht zuletzt im Pandemiegeschehen auch. Wenn wir Gesundheitsämter haben, die halt noch nicht digital miteinander kommunizieren, wenn es uns nicht gelingt, dass wir am Anfang der Woche eine Datenqualität haben, die so gut ist wie am Ende der Woche, dann haben wir ganz, ganz schlechte Voraussetzungen, dass gute Entscheidungen getroffen werden können, sowohl peripher als aber auch zentral. Und deswegen sollten wir über die eigentlichen Probleme sprechen.
Das stimmt, aber da fragt man sich doch, wie hoch der Leidensdruck in Deutschland noch sein muss, wenn man auch nach über einem Jahr Pandemie immer noch Gesundheitsämter hat, die faxen oder handschriftlich irgendwelche Tabellen erstellen, oder? Also das ist schon ein Rätsel, das ich für mich noch nicht gelöst habe, muss ich sagen, weil jetzt ist der Druck doch so groß und es bewegt sich trotzdem sehr wenig. Die Beharrungskräfte sind wirklich unvorstellbar. Ja,
aber gleichzeitig, Herr Balzli, ich auch beobachte, dass in den Medien immer nach dem starken Staat und nach der Zentralisierung gerufen wird. Ja, statt dass man jetzt mal wirklich sagt, was könnte denn die Herangehensweise sein, die auch wirklich auf die Bürger setzt, indem man beispielsweise ihnen ermöglicht, dass entsprechende Testinfrastrukturen auch aufgebaut werden. Ja, und dass das verknüpft wird mit einer Öffnungsstrategie, dass man eben, indem man sich freitestet, dann auch wieder kulturelle, sportliche, aber auch händlerische Angebote und Dienstleistungsangebote sozusagen da den Zugang zu bekommt. Darüber müssten wir viel mehr sprechen. Stattdessen sprechen wir von Sperren und Begrenzungen. Und eigentlich ist die Diskussion, die ich auch in den Medien verfolge, immer vor allem die, dass wir sagen, ja, der Bürger soll möglichst auf die Zuschauerränge verbannt werden.
In der Wirtschaftswoche nicht. Mehr Eigenverantwortung, stimmt, mehr Föderalismus.
Ja, in Ihrem Leitartikel, oder? Diese Woche auch.
Ich glaube, Sie haben recht. Danke, Herr Werner. Es tut mir richtig gut am Ende dieses Gespräches. Und damit sind wir auch schon bei der letzten, ultimativen Frage. Was ist Ihr größter privater Traum, den Sie in Ihrem Leben noch umsetzen wollen?
Naja, also den habe ich so ehrlich gesagt nicht. Weil stellen Sie sich vor, wenn ich den umgesetzt hätte, was würde ich denn danach machen? Ja, dann, also... So schaue ich nicht drauf, ne? Sondern mein Traum ist eigentlich der, am Ende des Lebens zurückzuschauen und zu sagen, ja, dieses Leben war gelungen. Und wie das dann aussehen wird, das werden wir dann sehen.
Ein wunderschönes Schlusswort, dieses Leben ist gelungen. Ja, wir gucken dann, wie es rauskommt, das ist bei uns allen so. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
Gerne doch, Herr Balzli.
Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach diesem Gespräch nun Hunger gekriegt haben und etwas bei einem Lieferdienst bestellen wollen, sollten Sie zuerst die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Geben Sie dem Pizzalieferanten tüchtig Trinkgeld, weil das Geschäft ist alles andere als profitabel. Der vermeintliche Boom der Lieferdienste könnte sich für die Investoren als Milliardengraben puppen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen wie immer an balzli@vivo.de. Ich freue mich auf Ihre Post und viele positive Bewertungen für diesen Podcast. Bleiben Sie gesund!
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wurden die erfolgreichsten Unternehmerinnen und Unternehmer unserer Zeit eigentlich zu dem, was sie sind? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse? Hören Sie mit uns hinter die Kulissen in Chefgespräch, Deutschlands erstem True Success Podcast. Meine Wirtschaftswoche-Kollegin Varinia Bernau und ich, Konrad Fischer, gewähren Ihnen exklusive Einblicke in Unternehmen und die Menschen dahinter. Analysieren faszinierende Lebensläufe und vermitteln wertvolle Karrieretipps. Hören Sie rein. Chefgespräch auf vivo.de und überall, wo es Podcasts gibt.